Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute das Endometrium-Karzinom. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind in Folge 3 unserer Serie rund um die gynäkologischen Erkrankungen. Und heute geht es um das Endometrium-Karzinom. Was verbirgt sich denn dahinter? Was für Symptome kann man bei dieser Erkrankung haben? Und wie sieht eine Behandlung aus? All diese Fragen klären wir heute mit meinem Gast. Sie ist Oberärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Und ihr Name? Dr. Med. Jessica Goldmann. Und sie klärt uns heute detailliert auf über diese Erkrankung. Also, los geht's! Herzlich willkommen bei Rezeptfrei. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und sage, guten Tag, Frau Dr. Goldmann.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich dafür interessieren.
Oh ja, das ist schön. Und heute geht es um das Endometriumkarzinom. Das ist
genau.
Genau, das ist schon mal sehr spannend. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff?
Also es geht heute um den Gebärmutterschleimhautkrebs. Mhm. Endometrium ist die Gebärmutterschleimhaut und die ist drüsig und alle Krebsarten, die von Drüsen ausgehen, werden auch als Karzinome bezeichnet. Und dadurch besteht dieser Fachbegriff eines Endometriumkarzinoms. Mhm. Und darum dreht es sich heute.
Ah, okay.
Das ist ein Krebs von dem Gebärmutterkörper ausgehend. Die Gebärmutter ist ja das Fortpflanzungsorgan der Frau, mhm, oder Teil des Fortpflanzungsorgans der Frau und besteht aus dem Körper und aus dem Gebärmutterhals. Und es kann von beiden Teilen ein Krebs entstehen. Mhm. Und die sind unterschiedlich in ihrer Therapie und in ihrer Entstehungsform. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Krebs der Schleimhaut des Gebärmutterkörpers.
Okay, dann fangen wir doch mal an. Was kann man da für Symptome haben? Woran merkt man denn, dass man sowas hat?
Das Hauptsymptom von dem Gebärmutterschleimhautkrebs ist eine sogenannte irreguläre Blutung, also eine Blutung, die nicht normal ist. Mhm. Also die Frau vor der Menopause hat ja einen Zyklus. Mhm. Die Gebärmutterschleimhaut baut sich auf, sie bereitet sich vor für die Einnistung der befruchteten Eizelle. Und wenn das nicht passiert, dann wird die Schleimhaut abgestoßen und diese Schleimhautabstoßung, die verursacht die Blutung. Mhm. Die monatliche Blutung. Mhm. Und vor der Menopause kann es verschiedenste Ursachen geben für Zwischenblutung, Schmierblutung oder komischen Ausfluss. Mhm. Und eine sehr seltene Ursache vor der Menopause kann eben die Bildung von bösartigen Zellen in der Gebärmutter oder irregulären Zellen in der Gebärmutterschleimhaut sein.
Mhm. Und wenn ich da also Blutungen außerhalb der Reihe habe, dann gehe ich zum Gynäkologen wahrscheinlich.
Genau, dann sollte ich das abklären lassen. Mhm. Das ist aber, wie gesagt, der seltenere Fall. Der häufigere Fall ist die Blutung nach der Menopause als Ursache für das Endometriumkarzinom, also für den Gebärmutterschleimhautkrebs. Ah. Weil der Gebärmutterschleimhautkrebs ist eigentlich eher ein Karzinom der älteren Patientin.
Ah, okay.
Genau, die Häufigkeit ist zwischen dem 70. und 84. Lebensjahr so. Am häufigsten. Ja, genau. Und deswegen geht es vor allen Dingen darum, dass man, wenn man eine Blutung nach der Menopause hat,
ja,
sich beim Arzt vorstellt. Weil das ist das absolute Frühsymptom des Gebärmutterschleimhautkrebs.
Mhm. Okay. Und dann gehe ich zum Gynäkologen, der stellt das fest und dann werde ich wahrscheinlich zu Ihnen kommen?
Ja, eigentlich der Gynäkologe stellt es in der Regel noch nicht fest. Der Gynäkologe, wenn man zur niedergelassenen Gynäkologin oder zum Gynäkologen geht mit einer Blutung in der Menopause, dann macht er erstmal eine gynäkologische Untersuchung mit vaginalem Ultraschall. Und wenn zusätzlich die Schleimhaut auch verdickt ist und man verschiedene Risikofaktoren auch mitbringt, dann wird er sicherlich dafür sorgen, dass das erstmal abgeklärt wird. Und abklären, das tun schon wir.
Ah, okay. Also dann wird man überwiesen und dann kommt man zu Ihnen in die Sprechstunde.
Richtig, dann kommt man zu uns in die Sprechstunde und wir schauen uns das auch immer nochmal an. Und wir würden dann in der Regel, wenn wir auch diesen Verdacht bestätigen, dass das abgeklärt werden muss, eine sogenannte Gebärmutterspiegelung veranlassen.
Okay. Und die sieht dann wie aus? Also was passiert bei so einer Spiegelung?
Bei der Gebärmutterspiegelung, das ist im weitesten Sinne fast wie eine Darmspiegelung. Das ist ja viel üblicher und kennen viele Patienten besser. Eine Gebärmutterspiegelung bedeutet, dass wir von unten durch die Scheide den Gebärmutterhals vorsichtig erweitern und mit einem Endoskop, also einem Instrument, an dem vorne eine Optik ist, in die Gebärmutterhöhle reingucken, die mit Flüssigkeit auffüllen und genau die Schleimhaut betrachten können, alles ausleuchten können, uns anschauen können und mit einer elektrischen Schlinge dann gezielte Proben nehmen können.
Ach so, und dann kann man das.
Das passiert aber alles in Vollnarkose.
Ah, okay.
Das in den gut. meisten Fällen, wenn man das mit einem richtig großen Instrument macht. Es gibt auch die Möglichkeit, das als sogenannte Office-Hysteroskopie zu machen, dass man nur einen leichten Schlaf hat oder einen kleinen Schwips und mit kleineren Instrumenten in der Praxis einfach auf dem gynäkologischen Untersuchungsstuhl das auch histologisch abklären kann. Ah. Beide Methoden gibt es.
Okay. Und dann nimmt man halt eine Gewebeprobe und dann geht es ins Labor wahrscheinlich.
Genau, man nimmt eine Gewebeprobe, man schickt das ins Labor zu dem Pathologen und man nimmt nicht nur eine Gewebeprobe aus dem Gebärmutterkörper, sondern auch aus dem Gebärmutterhals.
Ach so, okay.
Weil man einmal natürlich absichern möchte, dass die Blutung nicht von unten kommt, aus dem Gebärmutterhals, also differenzieren möchte zwischen diesen beiden Schleimhautabschnitten. Oder auch, weil man wissen möchte, wie weit hat sich das schon ausgebreitet.
Okay. Und wenn das Ergebnis jetzt dementsprechend ist, dann kommen wir wahrscheinlich zu einer Behandlung.
Genau, dann muss es behandelt werden.
Okay. Wie sieht so eine Behandlung aus? Was passiert dann?
Also die Behandlung richtet sich natürlich in erster Linie nach der klinischen Ausbreitung. Also zunächst, wenn wir die Diagnose gesichert haben, dann gucken wir, wie aggressiv ist der Tumor, was für biologische Eigenschaften hat der und wie weit ist er schon ausgedehnt. Die Ausdehnung stellen wir natürlich als erstes durch die klinische Untersuchung und die Sonographie schon vorher nach Möglichkeit fest, aber auch durch ein sogenanntes Staging-CT, also eine Untersuchung der Lunge und des Bauchraums mittels CT. Und danach legen wir dann die weitere Therapie fest.
Okay.
Und die meisten Endometriumkarzinome, dadurch, dass eben die Blutung als Frühzeichen auftritt, also als Frühwarnung, können die meisten Endometriumkarzinome in einem sehr frühen Stadium diagnostiziert werden und können dann durch eine Operation fast vollständig geheilt werden, sodass der nächste Schritt nach der Ausbreitungsdiagnostik die operative Therapie ist.
Okay, und was wird da jetzt operiert? Da wird einfach der Tumor rausgeschnitten oder das Karzinom? Oder?
Das Karzinom zu entfernen ist natürlich das Ziel. Und das macht man, indem man die Gebärmutter vollständig entfernt. Also in den meisten Fällen. Es gibt natürlich Spezialfälle, insbesondere junge Frauen, die vielleicht noch einen dringenden Kinderwunsch haben. Da gibt es dann individuelle Therapiemöglichkeiten, aber in Bei der häufigsten Form des Endometriumkarzinoms, also der Gebärmutterschleimhautkrebs, den die ältere Patientin betrifft und der hormonabhängig gewachsen ist, wird die Gebärmutter komplett entfernt.
Okay.
Zusätzlich zur Entfernung der Gebärmutter werden auch die Eileiter und die Eierstöcke entfernt.
Ah ja, okay. Muss man denn auch noch sowas wie eine Chemotherapie machen oder also kommt?
Oh, da sind wir noch nicht.
Da sind wir, okay.
Nein, da sind wir noch nicht.
Okay, das ist gut.
Der erste Schritt ist die Operation. Die führt in meisten Fällen zur Heilung tatsächlich.
Ah, das ist gut.
Und sie ist aber auch das wichtigste Instrument für uns, um überhaupt die Ausbreitung genau bestimmen zu können vom
Ja.
Gebärmutterschleimhautkrebs. Das ist also einerseits eine Therapie, aber gleichzeitig auch eine Untersuchung, also eine
Ah, okay.
Feststellung der Ausbreitung des Tumors.
Okay. Wenn das
Deswegen ist es auch der erste Schritt der Therapie.
okay. Wenn er sich nicht weiter ausgebreitet hat, dann ist das Thema damit durch.
Dann ist man damit geheilt. In den meisten Fällen ist das so.
Ah, okay.
Die Eileiter und die Eierstöcke müssen mit entfernt werden, weil also sehr häufig auch im Frühstadium, nicht sehr häufig, aber na, 10% der Fälle kann sich auch im Frühstadium des Gebärmutterschleimhautkrebs dort schon Zellen abgesiedelt haben.
Ah, okay. Und dann geht man
Genau.
auf Nummer sicher und entfernt einfach.
Absolut. Und entfernt das mit.
Okay. Und falls es dann halt doch nicht so gut läuft, dann kommen wir halt zu dem ganzen Programm mit Chemotherapie und so weiter.
Genau, wenn wir dann feststellen, dass es sich doch weiter ausgebreitet hat durch die Operation, oder wir stellen fest, dass sich der Tumor durch einige zusätzliche negative Tumoreigenschaften auszeichnet, dann müssen wir über eine weitere Therapie nachdenken. Das
Okay.
ist jetzt inzwischen auch sehr viel differenzierter, weil sich da in den letzten Jahren unglaublich viel getan hat, insbesondere was die Untersuchung der Tumorbiologie und die genetischen Eigenschaften des Tumors betrifft.
Okay. Jetzt nochmal zu den jüngeren Patienten. Das kommt ja nicht so häufig vor, aber dennoch, aber wenn man jetzt halt nicht die Gebärmutter entfernt, wie sieht denn dann so eine Therapie aus? Oder mit machen wir es?
Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also bei den jungen Patientinnen, wenn man das in einem frühen Stadium entdeckt, dann kann man eine hochdosierte Gestagentherapie geben, dass die Gebärmutterschleimhaut und das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut nach Möglichkeit ganz stark unterdrückt wird und dann im besten Fall sich das nochmal zurückbildet. Das muss man unter sehr engmaschigen Kontrollen machen. Dann muss man immer wieder Biopsien nehmen, in kurzfristigen Intervallen von wenigen Wochen und gucken, ob das wirkt. Und natürlich muss die Patientin dann sehr, sehr schnell ihren Kinderwunsch realisieren. Und im Anschluss würde man schon darüber nachdenken, das erkrankte Organ zu entfernen, weil wichtig ist halt, eine Heilung ist immer nur im Frühstadium möglich. Und das ist natürlich bei jedem Tumor entscheidend.
Ah, okay. Also man hat da auf jeden Fall Zeitdruck.
Ja, man hat Zeitdruck, aber man kann schon im Frühstadium versuchen, das noch so weit medikamentös zu unterdrücken, dass man unter Umständen diesen Kinderwunsch realisieren kann.
Okay. Gibt es denn irgendwelche Risiken, also irgendwelche, warum man sowas bekommen kann? Also gibt es da irgendwelche, ja, Risikogruppen?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Die ergeben sich schon aus der Entstehungsgeschichte des Endometriumkarzinoms. Also das hat man vielleicht jetzt schon in den letzten Ausführungen mitbekommen. Sehr häufig wächst dieser Tumor hormonabhängig. Und das weibliche Geschlechtshormon Östrogen spielt dabei eine große Rolle und ein erhöhtes Risiko ist immer durch eine erhöhte Östrogenexposition häufig dadurch zu erklären. Also zumindest bei fast 90% aller Endometriumkarzinome.
Okay.
Und ein erhöhtes Risiko kann natürlich eine Hormonersatztherapie in der Menopause sein, wenn sie nur durch Östrogene durchgeführt wird und nicht ein schleimhautunterdrückendes Medikament wie Gestagen zusätzlich dazu gegeben wird.
Wie ist es mit der Pille?
Die Pille reduziert eher das Endometrium-Karzinom-Risiko,
okay.
Weil unter der Pille wird die Schleimhaut unterdrückt. Das ist eine der Wirkungen der Pille. Einmal natürlich die Ovulationshemmung, also die Hemmung des Eisprungs, aber auch die Unterdrückung der Proliferation, des Wachstums der Gebärmutterschleimhaut. Und dadurch können Frauen mit einer längeren Pilleneinnahme nachweislich ihr Risiko senken für die Entstehung von Gebärmutterschleimhautkrebs.
Ah, okay. Gibt es sonst noch irgendwie Risiko, irgendwelche Erkrankungen?
Ja, das Risikofaktor, also einer der Hauptrisikofaktoren ist die Adipositas, also die sogenannte Fettleibigkeit. Dadurch wird das Risiko enorm gesteigert.
Okay.
Und mit der Fettleibigkeit einhergeht halt häufig auch ein sogenanntes Stoffwechselsyndrom mit Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörung. Und diese Patientinnen haben ein deutlich erhöhtes Risiko für ein Endometriumkarzinom. Man weiß, also natürlich einerseits, weil das Fettgewebe Östrogen produziert, aber auch, weil die Stoffwechselstörungen, wie zum Beispiel auch Diabetes mellitus oder Insulinresistenz,
dieses metabolische Syndrom,
das sogenannte metabolische Syndrom, genau,
okay, ja.
Anscheinend irgendwelche Veränderungen mit den Steroiden machen, die eben auch das die Entstehung eines Endometriumkarzinoms begünstigen. Und wenn man das Risiko senken möchte, dann kann man das auch, indem man versucht, Gewicht zu reduzieren. Also nachgewiesenermaßen können zum Beispiel sogenannte bariatrische Operationen, also Operationen Adipositas-Chirurgie, das Risiko senken für ein Endometriumkarzinom.
Okay. Also im Prinzip ist es auch gut, auf die Ernährung zu achten und irgendwie
unbedingt
sich gut zu bewegen. Also,
ja, Sport reduziert das auch um ein Drittel. Aber, und das Ganze erkennen lässt auch, also ist sehr gut untersucht, insbesondere in Amerika, wo es eben auch überdurchschnittlich häufig auftritt und auch in den letzten Jahren zunimmt, eben aufgrund der Adipositas.
Ah, okay.
Sodass man diesen Zusammenhang sehr klar erkennen kann.
Ja. Okay. Dann, da sollte man also doch drauf achten. Sie hatten ja jetzt auch erwähnt Diabetes, aber ja gut, Sie haben ja gesagt, dem eher metabolisches Syndrom, da ist ja eigentlich alles mit drin.
Na, das passt alles immer zusammen.
Da ja, genau.
Gibt sich eins immer mit dem anderen die Hand.
Okay, also wie gesagt, auf die Gesundheit achten.
Und unbedingt auf die Gesundheit achten, versuchen das Gewicht zu reduzieren oder in Maßen zu halten und auch insbesondere nach der Menopause.
Okay.
Man muss aber nicht unbedingt auf eine Hormonersatztherapie in der Menopause verzichten. Das kann man mit gutem Gewissen tun, weil man dadurch natürlich auch wiederum mehr Vitalität erhält, mehr Muskelmasse, bessere Beweglichkeit und Sportlichkeit. Es ist nicht total zu verteufeln, die Hormonersatztherapie, aber man muss sie immer mit den richtigen Medikamenten kombinieren, um das Risiko nicht zu erhöhen.
Ah, okay. Gut, da ist dann sozusagen der Gynäkologe gefragt.
Genau, das muss unbedingt in die Hand einer erfahrenen Gynäkologin.
Okay. Ja gut, ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick. Haben wir denn jetzt noch was Wichtiges vergessen zu dem Endometriumkarzinom?
Es ist ja nur ein kurzer Überblick.
Ja.
Es gibt, vielleicht können wir noch dazu sagen, dass eben ein Teil der Endometriumkarzinome 10% nicht unbedingt hormonabhängig wirkt. So, die sind, haben häufig eine andere Ursache. Und da kann eine entscheidende Ursache auch tatsächlich ein genetisches Syndrom sein, was mit Darm- und Magenkrebs vergesellschaftet ist. Das heißt, wenn Patientinnen eine Häufung von Darmkrebs in der Familie haben, dann kann das mit einem speziellen genetischen Syndrom einhergehen, was auch das Risiko für einen Gebärmutterschleimhautkrebs erhöht.
Das ist aber gemein.
Ja, ja. Das ist das sogenannte Lynch-Syndrom. Und immerhin können 10% aller Endometriumkarzinome dieses zur Ursache haben.
Ja, und 10% ist ja schon auch was.
Ist nicht ganz wenig, genau.
Ja. Oh, Menschenskinder. Okay, ja. Ja, nee, das genau. Haben wir ja auf jeden Fall einen Überblick bekommen. Aber da die Behandlung sieht dann wahrscheinlich trotzdem gleich aus, oder?
Die Behandlung ist immer die Operation an erster Stelle. Aber Patientinnen, die dieses genetische Endometriumkarzinom haben, haben häufiger eine aggressivere Form. Und da ist öfter dann eine Chemotherapie im Anschluss gefragt oder auch eine Bestrahlung.
Okay.
Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass es gibt eigentlich keine wirkliche Untersuchung, die durchgeführt werden kann regelmäßig, um das Endometriumkarzinom zu entdecken, wie beim Mammographie-Screening beispielsweise oder bei anderen oder beim Gebärmutterhalskrebs, die gynäkologische Zellvorsorge, das gibt es nicht. Nichtsdestotrotz muss man natürlich regelmäßig zum Gynäkologen gehen, weil der trotzdem auch über den Krebsvorsorgeabstrich manchmal einen Gebärmutterschleimhautkrebs entdecken kann. Und natürlich auch durch die Anamnese und durch die Abcheckung der Risikofaktoren Patienten dafür sensibilisieren kann.
Und wahrscheinlich einfach ein gutes Gefühl und auf die Zeichen achten.
Genau. Was auch wichtig ist, und das ist entscheidend, ist, dass je früher das entdeckt wird, desto schonender kann auch die Operation sein. Heutzutage kann die Operation in der Regel endoskopisch durchgeführt werden, also mit einer Knopflochmethode.
Ja.
Und auch die Lymphknoten können mit der sogenannten Wächter-Lymphknoten-Methode sehr schonend entfernt werden. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man eben auf die Frühsymptome achtet und jede irreguläre Blutung abklärt, damit man im Zweifel auch das in einem frühen Stadium entdeckt.
Ja.
Genau wie beim Darmkrebs, wo man auch jede Blutung abklären muss.
Ja. Ja, ne? Je früher, desto höher sind die Heilungschancen.
Richtig.
Ja, okay. Frau Dr. Goldmann, ich danke Ihnen recht herzlich. Sie haben mich gut aufgeklärt und unsere Hörer.
Ich hoffe.
Gut, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.